sehr schnell kommt dann eben auch die Unausweichlichkeit. Man kann eben dann nicht mehr kündigen oder streiken oder den Job wechseln. Wie jetzt bei anderen Tätigkeiten ist Care-Arbeit eben oft etwas, nicht nur gegenüber eigenen Kindern, es kann auch gegenüber Freundinnen oder alten Eltern sein, was unausweichlich ist, wo man einfach nicht machen kann, weil dann sofort jemand leidet oder sogar stirbt oder eine Lebensgefahr entsteht. Du kannst nicht dem Kind nicht hinten nachrennen, wenn es Richtung Hauptstrasse rennt.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen
und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden,
ihre Perspektiven und Erfahrungen
und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Ich weiss, dass wir wieder mal etwas teilen miteinander. Und zwar, dass wir diese Woche viel verschoben haben, also beziehungsweise ich schon letzte Woche, und ein bisschen anders gekommen ist, als wir gedacht haben, wieder einmal.
Ja, wieder einmal habe ich gedacht, ach, der Januar, wo wir jetzt aufnehmen, die Folge kommt dann später, aber wird doch einfach ein luftiger Monat. Und merkt dann so, viel zu viel. Wirklich zu viel und viel, viel Unvorhergesehenes. In Sachen Care-Arbeit.
Ich bin letzte Woche richtig hässig gewesen. Und für mich ist, wenn ich so also richtig hässig bin, weiss ich immer, es ist total gut, weil eben so ein bisschen Abgrenzungsemotionen, sonst hilft mir auch immer wieder so ein bisschen zum Erkennen, von jetzt ist wirklich fertig. Und ich habe an meine Scheidung zurückgedacht und ich habe an den Richter zurückgedacht, der mich angeschaut hat und gesagt, wissen Sie, Frau Satir, Ihr jüngerer Sohn, der ist bald 18, der braucht keine Betreuung mehr. Was für ihn als Argument gelten hat, dass es keinerlei Gelder gibt für irgendwelche Care-Arbeit, nur Unterhalt. Und wie soll ich sagen, also jetzt, wenn ich mal würde aufschreiben, was ich die letzten zwei Wochen, mein Sohn hat das pfeifrische Drüsenfieber, was ich da an Care-Arbeit geleistet habe, ja.
Ja, machst du es ja gern, oder? Ja, es ist wirklich, ich kann das total nachfühlen. Es geht mir ja ähnlich. Ich habe ja einen Sohn, der 21 ist, aber auch er braucht manchmal noch Unterstützung. Und irgendwie die Vorstellung, dass alles dann wie so endet, so quasi Geburtstag 18 und dann ist alles gelöst.
Ich frage mich, wie Sie sich vorstellen, dass man irgendwie dann sagt zum Kind ab dem Geburtstag, ah, du bist krank, ah, du kannst nicht mehr reden, ah, du kannst auch nicht mehr essen. Weisst, ich bin jetzt wie nicht mehr zuständig. Wir wohnen zwar noch in der gleichen Wohnung, aber ich sehe dich nicht. Mhm. Geht mich nicht an.
Ja, also so wie ich weiß nicht, wie sich Leute das vorstellen, die das nicht erleben. Aber also offensichtlich nicht so, wie es ist. Und bei mir ist jetzt wirklich auch die Zeit zum Beispiel sehr fest mit Schulgesprächen von meiner Tochter, die ja 11,5 ist, zum Beispiel zudeckt gsi, oder eben Gespräche in Bezug auf Ausbildung von meinem Sohn, wo es halt einfach auch noch Unterstützung braucht. Und ich meine, das ist so krass, oder? Das ist ja dann einfach ein ganzer Morgen oder ein ganzer Nachmittag, zack, und dann musst du irgendwie schauen, dass du noch Lohn bekommst und deine Arbeit noch kannst machen und so weiter. Ja, also für mich einfach auch wieder ein Learning gewesen, jetzt in der letzten Zeit. Und ich habe dann auch das, was du sagst, oder mit dieser Wut, und ich bin auch froh, habe ich die, und grenze ich mich dann ab. Und gleichzeitig merke ich dann, ja gut, ich muss jetzt meinen Alltag irgendwie gleich können bewältigen, und die Wut löst das ja noch nicht. Und eben die Strukturen und die Richter und wer alle, die ändern sich auch nicht von heute auf morgen. Also muss ich ja wie schauen, was mache ich, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten. Und dann mache ich wirklich so eine Liste von Prio, also wie in meinem Kopf, oder? So, was ist jetzt wirklich wichtig? Was kann ich jetzt sagen, hey, mache ich jetzt wirklich nicht? Und dann sage ich Sachen ab. Und das habe ich müssen lernen und merke, dass in meinem Umfeld das immer noch vielen, vor allem Frauen, vor allem Müttern, mega schwer fällt. Also, dass sie wenn sie merken, jetzt komme ich wie eben an Anschlag in dem System, an Anschlag mit meinen Kindern, haben sie noch Angst, zusätzlich andere zu enttäuschen oder Freundinnen zu verlieren, wenn sie jetzt das Essen absagen etc. Und meine Erfahrung ist dort, war jetzt auch gerade wieder einfach bei denen sehr ehrlich und sage auch, wie es ist und dass dann oft auch zurückkommt, ah, weisst du, eigentlich bin ich jetzt auch gerade froh. ja, und so ist ein bisschen meine Zeit jetzt
und gerade dass immer wieder alles anders kommt, das beschäftigt uns schon sehr lange, beziehungsweise spätestens seit wir Mütter sind, beide irgendwie 21, 22 Jahre so in der Mutterschaft unterwegs. Und ich bin ja sehr naiv und jung in die Mutterschaft reingestartet und habe das Gefühl gehabt, ja, das ist zu arbeiten und ich mache das. Und dann ist halt dann die Diagnose gekommen von meinem Sohn und es ist eine grosse Überforderung gekommen. Und dann ist mit dem auch die Erschöpfung gekommen. Und mit der Erschöpfung ist auch das Gefühl von Schuld, von ich bin zu wenig stark gekommen. Und ich mag mich erinnern, mein älterer Sohn war 60, wo ich das erste Mal gespürt habe, hey, ich mag nicht, mag nicht mehr. Und viele Jahre später, wo er fast schon erwachsen war, ist für mich ein ganz wichtiges Buch herausgekommen, wo mir da immer wieder auch zitiert und wo ich in der Praxis auch immer wieder empfehle, wo mir endgültig klar gemacht hat, dass nicht ich zu wenig stark bin, dass nicht ich schuld bin, dass ich erschöpfe. Und wir haben uns sie als Gästin gewünscht. Heute ist sie da. Herzlich willkommen, Franziska Schutzbach.
Ja, hallo, merci für die Einladung.
Hallo, Franziska.
Hallo.
Ja, du redest vom Buch «Die Erschöpfung der Frauen».
Genau.
Franziska Schutzbach ist die Autorin von dem Buch und auch ich habe mich da nur anschliessen. Also erstens habe ich mir mega gewünscht, dass du bei uns im Podcast kommst und ich habe gewusst, du hast auch sehr viel zu tun und ich finde es mega schön, bist du da. Und ich habe mich auch anschliessen, weil das Buch auch für mich sehr wichtig war. Und ja, wir werden sicher über das Buch reden, aber auch noch über vieles anderes. Und für die, die vielleicht noch nicht wissen, wer du bist, würde ich einfach gerade mal zum Start dich kurz vorstellen. Ist das für dich gut? Darfst du einfach ergänzen oder einwenden, wenn etwas nicht stimmt? Du bist Soziologin und Geschlechterforscherin. Du arbeitest seit vielen Jahren in der Forschung, in der Lehre. Also, du hast Bücher geschrieben, aber du hast auch doziert. Du bist Referentin. ChatGPT hat mir gesagt, du bist öffentliche, intellektuelle, feministische Autorin. du hast eben das Buch geschrieben, «Die Erschöpfung der Frauen». Das ist, stimmt das, 2017 rausgekommen?
Nein.
Das war später gewesen. Wieso steht das da? Das ist falsch.
2020 oder 2021 sogar.
Mittlerweile gibt es im Taschenbuch. Dann ist, also anschliessend eigentlich an die Erschöpfung der Frauen, Revolution der Verbundenheit erschienen. Wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert. Da werden wir sicher auch drüber reden. Das ist auch ein Thema, wo Zara und mich auch sehr beschäftigt. Ich finde auch dort sehr spannend, warum das dann auch der Anschluss war an die Erschöpfung der Frauen. Und ja, du bist eine, würde ich sagen, von der wichtigsten Stimmen zum Thema Care-Arbeit, Solidarität, Gleichberechtigung, Machtverhältnis und so weiter. Immer, wenn ich Podien moderiere oder eben wir Gespräche haben zum Thema Feminismus, fällt eigentlich der Name Franziska Schutzbach. Ja, gibt es da Einwände zu dieser Bio?
Also es ist natürlich sehr schmeichelhaft. Merci vielmals. Nein, ich bin auch noch Geschäftsleiterin vom Verein Feministische Wissenschaft Schweiz, das ist mir immer sehr wichtig zu betonen, weil das auch ein wichtiger Verein ist, der eigentlich eben auch genau versucht, die Art von Wissensproduktion, also feministisches, wissenschaftliches Wissen zu fördern und sichtbar zu machen.
Kann man da, können da alle Mitglied werden, die wollen?
Da können alle Mitglied werden. Wir brauchen auch dringend noch Mitglieder.
Wir nehmen sie schon aus.
Ja, das wäre ja, super. Absolut. Und wir haben ein Magazin, das zwei bis dreimal im Jahr erscheint zu eben wissenschaftlich-feministischen Themen. Das bekommt man dann zugeschickt. Also, man hat da etwas davon.
Du bist auch selber Mutter. Du hast zwei Kinder.
Genau.
Du hast auch einige Zitate, oder ich habe einige Zitate aus deinem Buch, die auch einen persönlichen Bezug haben. Also du bist zum Beispiel in «Erschöpfung der Frauen», schreibst du, dass du sehr erschöpft bist am Anfang auch mit der Geburt vom ersten Kind. Es gibt so eine Szene, wo du schilderst, dass du wie die gesamte Verantwortung so krass gespürt hast, was du jetzt hast für das Wesen, für das kleine Wesen, wo du geboren hast und wo in deinem Arm ist, und dass, wenn du es ja nicht nährst und wenn du es nicht umsorgst, ja, dass es verloren ist eigentlich. Und ich weiss noch, dass, als ich so in das Buch eingestiegen bin und das anfange zu lesen, dass mir das mega, und auch jetzt, wenn ich das sage, schon wieder Hühnerhaut bekomme, weil ich glaube, das ist etwas, was viele auch kennen, und das hat mich sehr berührt. Ist das auch so der Moment gewesen, wo du wie gemerkt hast, okay, das ist ein Thema, die Erschöpfung und Mutterschaft, oder ist das dann eigentlich erst so die Gewissheit darüber später gekommen?
Also das, was du ansprichst, ist sicher für mich eine Grundlage gewesen, um das Buch zu schreiben, das Dilemma als Mutter, als Eltern, das man erlebt, in Form von einer riesengroßen Freude, oft, oder? Auch nicht immer, aber meistens über ein Kind. Aber sehr schnell kommt dann eben auch die Unausweichlichkeit. Man kann eben dann nicht mehr kündigen oder streiken oder den Job wechseln. Wie jetzt bei anderen Tätigkeiten ist Care-Arbeit eben oft etwas, nicht nur gegenüber eigenen Kindern, es kann auch gegenüber Freundinnen oder alten Eltern sein, wo unausweichlich ist, wo man einfach nicht machen kann. Weil dann sofort jemand leidet oder sogar stirbt oder eine Lebensgefahr entsteht. Du kannst nicht dem Kind nicht hinten nachrennen, wenn es Richtung Hauptstrasse rennt. Und das ist so eine Art von Nicht-Selbstbestimmtheit, wo einem das auch, wo dann auch entsteht im älteren Sein. Also, dass quasi ganz viele Situationen, wo du reingeratest, also dazu gehören ja auch Sachen wie am Elternabend müssen sein. Also es ist wirklich ein Verlust von Selbstbestimmtheit, gerade in unserer Welt, in unserer kapitalistisch-neoliberalen Gesellschaft, wo Selbstbestimmtheit und Individualität so hoch setzt. Aber im Moment vom Älterwerden, das geht das ja komplett flöten. Und das ist so schwierig zusammenzubekommen mit dem Anspruch, wir sollen selbstverwirklichte Individuen sein, aber de facto, und das betrifft dann vor allem eben Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen, die genau die Arbeit am meisten machen, nach wie vor, dass es auch eine riesengroße Kränkung ist, dauernd eigentlich verfügbar zu sein, müssen auch zu sein. Und das Dilemma, das hat mich sehr herausgefordert, auch immer wieder zu spüren, eine riesengroße Liebe, auch das gerne zu machen auf der einen Seite, sich kümmern und für ein Kind da sein, und auf der anderen Seite aber auch ein Verlust von Souveränität und dann auch zu spüren, die Verantwortung und Sorge um das Kind werde ich wahrscheinlich nie mehr los in meinem Leben. Das ist lebenslang. Das merke ich jetzt, so meine Kinder älter sind, meine Kinder sind erwachsen. Aber trotzdem wünschte ich mir manchmal, ich hätte nicht dauernd die Sorge um meine Kinder. Selbst dann, wenn es ganz gut läuft mit meinen Kindern, ist die ja nicht ganz weg. Und das ist ein riesenhoher Preis, den man auch zahlt, wenn man älter wird, aus meiner Sicht. Und auch sehr, also mir hat das existenziell herausgefordert, eigentlich dem immer in Sorge, sich Sorgen machen. Es geht ja nicht nur um Sorgearbeit, sondern auch um sich Sorgen machen. Und das, dass das Kind, also Sorgen, dass das Kind irgendwie seinen Weg gehen kann, dass es durch die Schule allein, der Schulweg ist ja zum Teil fürchterlich für Kinder zu bestreiten. Also ganz zu schweigen dann, wenn ein Kind noch Beeinträchtigungen hat. Aber auch für Kinder ohne Beeinträchtigung kann das total schwierig gewesen. Und das einfach mitzutragen und immer in dem Gefühl von dieser Verantwortung, wie du es eben auch formuliert hast, verfügbar zu sein und emotional ausgesetzt zu sein, dem, man kann das ja nicht abstellen oder sehr schwer nur. Ja, und das ist schon ein Grund gewesen, dass das Buch auch zu schreiben, es war eigentlich auch ein Versuch gewesen, meine eigenen Gefühle auch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Oder, es ist eigentlich auch, für mich ist Denken und Schreiben ja auch therapeutisch. So wie du vorher über die Wut geredet hast, also wütende Gefühle können ja auch ein bisschen Distanz geben und, und ein bisschen eine, ja, fast eine Kontrolle ermöglichen. Wut ist am Mix besser als eben das Gefühl von totaler Ausgeliefertheit.
Es hat wieder etwas von Fremdbestimmung, also ich meine Selbstbestimmung, Wut, genau, weg von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung kommen.
Und für mich ist eben das Analysieren und Sprache finden und das Formulieren und das mal einfach in so etwas Kontrollierbares in ein Buch hineinzupacken. Also von dem her, genau, das ist sicher ganz entscheidend gewesen, das Buch zu schreiben, auch die eigenen Erfahrungen.
Es ist mega, es holt mich schon so ab, schon der Einstieg jetzt da ins Gespräch. Und mir ist auch gerade Zara in den Sinn gekommen, die ja auch Kolumnen geschrieben hat für das Migros-Magazin und auch oft auf ihren Social-Media-Kanälen teilt. Und du sagst ja auch, oder schreibst auch immer wieder, eben, Care-Arbeit ist so, ist dringlich, oder? Es ist unausweichlich.
Also man kann sich nicht dagegen entscheiden, im Prinzip. Nein. Oder gegen vieles nicht. Klar kann man sich manchmal gegen eine übertrieben putzte Wohnung kann man sich schon entscheiden.
Eben, das ist dann so, was, das ist das vielleicht vom Anfang, was ich gesagt habe. Was kann ich in dem System nachher vielleicht machen, um besser drin klarzukommen? Aber ich meine, ich kann ja auch nicht mehr so viel über... Also, ich hatte zum Beispiel heute Morgen eine Situation in der Schule mit meiner Tochter, wo sie Schule verweigert hat. Und dann habe ich müssen, wie so eine Notlösung, damit sie dann doch noch geht, von einem Angebot, wo ich eigentlich sage, nein, ich will das jetzt eigentlich nicht immer noch ihr das Geschenkli anbieten, das sie dann am Abend bekommt und so. Oder irgendwie einfach so, man muss ja dann auch so Notfallhandlungen immer machen, oder?
Ja.
Und dann kann ich ja noch viel sagen, ich mache es dann so. Aber es ist wirklich so, es ist dringlich, es sind oft Notfallsituationen. Und das ist ja so, dass ich finde das sehr, das ist etwas, was ich sehr streng empfinde.
Ja, und sie ist ja auch, also ich habe das mal, glaube ich, in dem Speak, den ich gehalten habe für den feministischen Streiktag, es ist ja auch, sie ist unplanbar meistens.
Das kommt noch dazu, ja.
Oder?
Und sie ist nicht nur dringlich notwendig und unausweichlich, sondern auch noch unplanbar.
Und sie ist auch nur bedingt aufteilbar, weil es muss eine Beziehung haben. Also es heisst, ich kann jetzt nicht einfach von heute auf morgen 30 Menschen engagieren, die meinen Sohn betreuen, wenn sie nicht eine Beziehung zu ihm haben. Also es braucht eine Beziehung.
Ja.
Und das macht es eben auch nochmal komplexer. Also man kann nicht einfach irgendwie, ich weiß doch auch nicht, wenn es jetzt ein paar PET-Flaschen wären, die man muss sortieren muss, dann kannst du ja sagen, okay, dann kommen halt 100 Leute anstatt jemand. Und dann kann man es aufteilen. Und das ist bei Care-Arbeit anders.
Genau, das ist anders. Und was ich eben auch wichtig finde, auch nochmal darüber zu reden, das habe ich in meinem Buch jetzt eigentlich gar nicht so behandelt, aber ich habe es immer schon mal wollen, ich habe immer mal schon wollen darüber schreiben, ist natürlich ein heikles Thema, ist mütterliche Aggression. Und zwar gegen das eigene Kind, je nachdem. Und es gibt ganz wenig dazu. Es gibt Winnicott, ein Psychoanalytiker, der das mal untersucht hat, der quasi auch wirklich den Punkt macht, Kinder bekommen ist auch schmerzhaft. Das tut ja physisch uns verletzen. Körperlich ist das eine enorme Verletzung. Es tut einem, je nachdem, sexuell einschränken. Es tut einem auf so vielen Ebenen auch beschädigen. Als Frau, beruflich, je nachdem, dann auch noch auch. Und dass sozusagen wir aber so eine starke Mutteridealisierung haben, wo die Mutter eigentlich immer, also du bist nur eine gute Mutter, wenn du 100% wohlwollend und sorgend bist, dem Kind gegenüber. Aber eben sozusagen das Sprachfinden auch für eine gewisse Aggressivität, die das auslösen kann. Das habe ich eben selber schon auch erlebt, oder? Wenn ich ehrlich bin. Wirklich Aggression gegen die eigenen Kinder. Und das ist derart verboten und tabuisiert. Also, Klar, es gibt dann natürlich die, die es dann wirklich auch umsetzen in Form von Gewalt. Und das muss man absolut sanktionieren. Und das ist klar. Aber dass es vorhanden ist, die Aggression finde ich eigentlich, über das müsste man auch mal noch viel genauer auch reden.
Absolut. Und ich glaube, für mich fängt es auch schon, also ich habe das schon persönlich erlebt, es fängt schon viel vorher an, auch wenn ich jetzt, eben mein Sohn ist 21, und wenn ich zum Beispiel sage, dass ich mit ihm abgemacht habe, dass er bis 25 ausgezogen ist, dann komme ich zum Teil schon so Reaktionen über, als wäre das nicht okay, das als Mutter zu sagen. Also ich müsste wie das Leben lang bedingungslos sagen, ich bin da. Also so wie auch schon, oder auch, wo ich bin ja alleinerziehend gewesen mit ihm, ab 4 ist das gewesen, und habe dann 90% Lohnarbeit gemacht. Und er ist in dieser Zeit in Hort. Und ich habe das eigentlich jetzt nicht schlecht gefunden. Also ich habe gern geschafft, oder? Also ich habe auch immer gern Care-Arbeit gemacht und bin absolut, also logischerweise für die Anerkennung von der Care-Arbeit und finde gerade so Mutterschaftsurlaub in Anführungszeichen so muss unbedingt länger sein. Aber ich bin auch gern arbeiten. Und das so öffentlich zu sagen, nein, es gibt wirklich Tage, wo ich lieber arbeite, als mein Kind betreue.
Ja, kannst du dich erholen im Büro.
Auch kommt auf den Job davon. Aber es ist so, oder? Das wird ja dann auch schon dort, fängt schon an, dass das schon als Aggression gegen das Kind schon eingeordnet wird. Und dass ich das ja, dass man nicht einmal das aussprechen darf.
Und das hat ja dann auch den Aspekt, der unglaublichen Druck auslöst, oder was du ja vorhin auch angesprochen hast, ist ja auch das Bild von, wie ist denn eine Mutter, oder wie ist eine Frau, wie ist eine Mutter? Und das fängt ja schon allein an, dass man merkt irgendwie, okay, man stillt, das tut einfach nur scheiß weh. Und es hat einem vorher niemand gesagt. Und die Gefühle, eben die widersprüchlichen Gefühle, die du ja ansprichst, wo eben Gleichzeitigkeit auch inne hat, oder von vielleicht Aggression, von Liebe, von Überforderung, von weiss doch auch nicht was, alles. Und dass das ja absolut nicht sichtbar wird. Und dass wie einem abverlangt wird, zu funktionieren und eben also einem Bild zu entsprechen, wo unglaublich Druck auslöst und dann eben auch zur Erschöpfung führt. Jetzt, wir haben eingeführt vorher, so eben auch mit dem Kennen von, eben, es ist gerade wieder alles zu viel. Wir sind erschöpft. Wir haben gesagt, wie wichtig für uns dein Buch ist. Dort drin, ich würde gerne, und ich weiss nicht, ob das möglich ist, aber was du ja gemacht hast mit dem Buch, und ich finde eben nachher auch mit dem zweiten Buch nochmal, ist auch weg von dem Individuellen, wirklich auch aufzeigt. Und für mich persönlich hat das bis heute etwas sehr Entlastendes. Also, dass es eben nicht einfach ich bin, wo jetzt ein bisschen an mir arbeiten muss, dass ich jetzt keine Aggression habe oder so, weisst. Ist es möglich für all die, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben,
das machen wir zusammenzufassen?
Ja, ich habe keine Ahnung, aber weißt du vielleicht so, oder du hast jetzt geschrieben, was, also hast du wirklich gesagt, was dich dazu irgendwie veradert, was vielleicht eben so ein bisschen, ja, der Grund war zum Schreiben. Aber so, ja, ist das möglich überhaupt? Ist das eine völlig doofe Frage?
Nein, das ist schon möglich. Das kann ChatGPT wahrscheinlich mittlerweile besser. Aber ich kann ja trotzdem mal ein paar Sachen skizzieren. Also sicher nicht umfassend. Das wäre ja auch viel zu lang. Also sicher geht es mal genau darum zu verstehen, dass wir natürlich mit einer bestimmten Rollenprägung sozialisiert werden und nicht einfach aus dem Nichts raus unsere Ideen über Mutterschaft oder Vaterschaft oder über alle möglichen Sachen entwickeln, sondern das sind historisch gewachsene Ideal. Und jetzt in Bezug auf die Frauen ist eben sehr stark die Position von der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft ist eben, dass sie eine Gebende soll sein. Das ist inhärent so festgelegt worden in der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Die Frau soll eigentlich da sein für andere. Bis vor kurzem war das Ehegesetz noch so gewesen, dass Frauen nicht arbeiten durften ohne die Erlaubnis von einem Ehemann. Ihre Arbeitskraft ist also per Gesetz bis in die 70er Jahre der Familie zur Verfügung gestanden, und zwar gratis. Und das Gleiche in Bezug auf Sexualität, also bis in die 90er Jahre war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar gewesen. Das heisst, eine Frau musste auch sexuell, auch gegen ihren Willen, letztlich zur Verfügung stehen. Das heisst, sie wird als eigenes Subjekt gar nicht mitgedacht weder in der Ehe noch in der Gesellschaft. Sie ist per se gebend und für andere da, für die Familie, für Ehemänner, für den Staat, Kinder und Soldaten reproduzieren etc. Und das wirkt immer noch nachher. Wir haben zwar die Gesetze, wir haben das Gleichstellungsgesetz und alle möglichen Gesetze verbessert, aber kulturell, und das kann man soziologisch auch nachweisen mit dem Pierre Bourdieu und anderen SoziologInnen, die zeigen, kulturell reproduzieren sich gewisse Normen eben immer noch, obwohl eigentlich die gesetzliche Lage mittlerweile natürlich eine fortschrittlichere ist. Das ist das eine. Und aus dem kommt eben so quasi ein Gefühl von einer Allzuständigkeit, die Frauen dann entwickeln, vor allem wenn sie dann eigentlich ja jetzt einen Emanzipationsprozess gemacht haben. Entgegen dieser Rolle haben Frauen angefangen zu arbeiten, sind in die Politik eingestiegen, in die Wissenschaft, sind Künstlerinnen geworden. Und das ist alles toll, da gibt es mehr Möglichkeiten, das ist ein Fortschritt, aber gleichzeitig bleiben die anderen Erwartungen bestehen. Du darfst trotzdem nicht eine schlechte Mutter sein. Also du darfst zwar bügeln und krampfen und eine tolle Künstlerin sein, aber wehe, du bist nicht gleichzeitig eine Top-Mutter. Und das heisst, eigentlich sind die Ansprüche einfach gestiegen, sagt auch das Emanzipationsparadox. Dass eigentlich mit der Zunahme von Freiheit auch der Druck zugenommen hat, für Frauen die jetzt erst recht alles perfekt zu machen und noch mehr Ansprüche zu genügen. Also jetzt auch noch im Beruf müssen sie ja auch noch, das ist noch wie noch ein anderes Thema, das im Buch auch vorkommt, im Beruf müssen Frauen auch perfekter sein als Männer, um in die gleichen Positionen zu kommen, müssen sie viel mehr leisten, sie müssen die besseren Lebenslauf, also das ist ja auch eine weitere Quelle von Erschöpfung. Und das ist so wie der Begriff der Allzuständigkeit ist für mich ganz wichtig im Buch, da habe ich mir ausgelernt von der Politologin Katharina Debus und ich finde, das trifft es eben sehr gut. Und was auch noch dazu gehört, zu dieser kulturellen Entstehung von Weiblichkeitsnormen, ist natürlich die Schuldigkeit. Also die Frau ist in der abendländischen Kulturgeschichte immer schuldig. Die Eva hat die Menschen aus dem Paradies vertrieben, weil sie die dumme Nuss gewagt hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Sie ist schuld am Elend und sie soll unter Schmerzen gebären. Wir haben in der Kulturgeschichte Hexen, die auch immer an allem schuld, also vermeintliche Hexen, Frauen, die zu Hexen gemacht werden, indem sie beschuldigt werden, für alles verantwortlich zu sein, für irgendwelche Missernten oder für Krankheiten oder so. Wir haben die Figur von der Pandora, auch eine interessante Figur, die Büchse der Pandora, sie macht die Büchse auf und dann kommt alles Elend auf die Welt, Krankheiten und so weiter. Wer ist die Schuld? Eine Frau. Wir haben in den Märchen wimmelt es von bösen, schuldigen, meistens alten Frauen. Bis 14 sind ja Frauen dann noch irgendwie immer reproduktive heiratsfähige Alter und werden noch so ein bisschen idealisiert. Aber ab 14 ist eigentlich schon fertig und dann sind sie vor allem böse und schuldig und böse Mütter, hinterhältige, was weiß ich, Stiefmütter. Und das ist die für uns verankert, dass wir eben schuld sind, wenn etwas schief läuft. Und das ist eben nicht einfach individuell, sondern dass wir haben eine Kulturgeschichte von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Jahren, wo die Rolle der Frau als schuldig konzipiert. Und das sieht man auch wieder, das geht in meinem Buch ja auch noch darum, um die Frage von Körper, also der perfekte Körper müssen haben, das ist auch eine Quelle von Erschöpfung. Man ist schuld, wenn man den nicht hat. Dann hast du eben zu viel gegessen und zu wenig Sport gemacht. Das betrifft allerdings auch zunehmend Männer, muss man sagen. Wir haben es in Bezug auf sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, auch dort oft, dass eben Frauen ja schlussendlich ja selber schuld sind, wenn sie vergewaltigt oder belästigt werden. Sie haben zu viel getrunken, sie haben die falschen Kleider an, sie haben sich falsch verhalten. Sie sollen halt nicht so. Also dort auch, ziehen sich auch in diesen Vergewaltigungsmythen, wie man sie nennt, eben Schuldnarrativ ziehen sich durch und das ist wiederum auch eine Quelle von Erschöpfung, weil wir einfach den Fehler immer bei uns suchen und das ist so erschöpfend und das ist auch in der Burnout-Forschung mittlerweile relativ gut untersucht, dass sozusagen der Fehler bei sich selber suchen ist eine riesige Quelle von Erschöpfung und das machen Frauen eher als Männer. Es gibt auch viele Männer, die ja, mit Selbstwertproblemen kämpfen. Es ist nicht so eindeutig nur Frauen oder Männer natürlich und vor allem auch noch andere Gender natürlich. Non-binäre Personen, Trans-Personen, also das Problem von der bei sich der Fehlersuche betrifft viele, aber eben weiblich sozialisierte Personen tatsächlich am meisten. Und das ist unendlich erschöpfend. Das wäre jetzt mal mein Buch.
Danke vielmals.
Genau, die gesellschaftliche Abwertung von Care ist natürlich, über das können wir vielleicht nachher noch mal reden, weil das ist wie noch mal so ein eigener Teil. Warum ist denn eigentlich Care-Arbeit so abgewertet in unserer Gesellschaft und hat kein Standing, wird nicht zahlt oder schlecht zahlt? Das hat natürlich auch mit Kapitalismus und nicht nur mit Geschlecht zu tun.
Mega gern über Care-Arbeit und Abwertung von der Care-Arbeit noch reden. Ich möchte noch ganz gerne einsteigen nochmal bei dem Thema Schuld. Weil ich glaube, dass das, also das ist etwas, was Zara und mich auch sehr stark beschäftigt, natürlich auch noch im Zusammenhang mit dem, dass wir Mütter sind von Kindern mit Behinderungen, weil dort ist ja immer die Frage von der Schuld und Schuld ist ja immer die Mutter. Also ja. Wenn es jemand Schuldiges
also
gibt, oder?
Zum Beispiel beim Autismus-Spektrum hat man bis in die 60er Jahre geredet von der sogenannten Kühlschrankmutter, wo zu wenig Liebe gibt am Kind. Ah, ja? Und so hat man die Autismusdiagnose begründet, bis in die 60er Jahre.
Ja, ah, das habe ich nicht gewusst.
Und das sitzt tief. Oder
das ist
so.
Krass, ja.
Gerade bei auch nicht sichtbaren Behinderungen. Mhm.
Ja, und jetzt natürlich, was in Amerika passiert, ist gerade jetzt dort auch nochmal, oder? Also, das also die Mütter nehmen Paracetamol und sind wegen dem nachher schuld, dass sie ein Kind haben im Autismus-Spektrum und so weiter.
Ja, ja.
Und ich glaube aber auch, dass es jetzt, es beschäftigt ja nicht nur, eben, das sagst ja du auch und eben auch in deinem Buch, es ist jetzt nicht nur ein Thema von pflegenden Müttern, sondern ganz allgemein. Und ich würde einfach gerne noch kurz bei dem Thema bleiben. Ich weiss auch noch, Franziska, und ich durfte dich ja interviewen. Können wir gerne das Interview auch verlinken in den Shownotes für «Mal ehrlich» damals, wo dein Buch rausgekommen ist. Mhm. Und ich weiss noch, meine Einstiegsfrage war, bin ich erschöpft, was mache ich falsch? Mhm. Und dort bist du dann auch, haben wir über das geredet, über das Thema Schuld. Und für mich ist auch wenn ich tief schon in feministischen Themen drin war, ist das immer noch ein riesen Thema gewesen. Also, und auch manchmal jetzt merke ich das noch, oder? Dass so Wellen von Schuldgefühl kommen. Wenn es am Kind nicht gut geht, oder auch wenn es mir nicht gut geht, dann fühle ich mich schuldig, wenn ich mir zu wenig geschaut habe, und so weiter. Mm-hmm. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das etwas ist, wo man ein bisschen noch sezieren sollte, oder? Also auch, eben du hast jetzt gesagt, es ist historisch geprägt.
Mhm. Ja, und es ist historisch geprägt, aber es ist natürlich auch von gewissen auch psychologischen Mechanismen geprägt.
Genau, das
ja.
Fände ich spannend, wenn man dort nochmal so ein bisschen rein könnte. Und was für mich zum Beispiel auch eine Erkenntnis war, ist das Thema von der Epigenetik, Traumavererbung, also dass auch Schuldgefühl zum Beispiel, habe ich auch übernommen von meiner Mutter zum Beispiel oder Großmutter. Und mögt ihr noch ein bisschen darüber?
Ich finde es mega wichtig.
Also ich glaube auch, dass das wichtig ist. Also erstens mal, ich muss da schnell etwas aufschreiben, sonst vergiss ich es. Sorry, gut. Ich kann es zwar nicht mehr lesen, weil es so schlampig geschrieben ist. Ich finde es wichtig, auch nochmal wirklich dorthin zu gehen, was ist eine Mutter? Und das ist eben etwas, was sehr eng mit der weiblichen Identität verknüpft wird. Also, du bist eine Frau erst, wenn du eine Mutter bist und du bist und Mutter sie bedeutet inhärent weiblich sein. Also, so ist das verknüpft. Und das heisst, wenn du es nicht gut machst, ist deine Identität angegriffen. Und dort kommen natürlich maximale Schuldgefühle her. Und ich finde das manchmal interessant, oder? Weil in anderen Tätigkeitsfeldern sind wir ein bisschen, also man kann auch mit dem Beruf natürlich maximal identifiziert sein. Also leider gibt es die Fallen ja überall. Man kann auch als Aktivistin extrem identifiziert sein. Und dann macht einem das wahnsinnig angreifbar für eben Schuldgefühl oder Burnout. Und also die Identifizierung ist aber bei der Mutterrolle wirklich inhärent gegeben. Du musst identifiziert sein, um eine gute Mutter zu sein. Ich erlaube mir jetzt manchmal einfach zu sagen, ich arbeite als Mutter, anstatt ich bin Mutter. Weil mir das so einen kurzen Denk
gibt. Also das meinst du vielleicht noch zum Erklären, mit identifiziert meinst du, dass ich bin, oder?
Genau, also meine ganze Identität ist Mutter und es gibt eigentlich nichts anderes. Und du bist da, um eine gute Mutter zu sein und wenn es nicht bist, dann bist du eben schuld. Also das macht sehr anfällig, die Überidentifizierung mit dem Muttersein, die uns ja zugeschrieben wird, und wir aber auch annehmen oft. Das heisst, mir hilft es persönlich schon auch dort, ein bisschen Distanz reinzubringen, indem ich eben auch sage, ich arbeite als Mutter, ich arbeite als Aktivistin, ich arbeite als Forscherin. Also um erstens mal für mich selber klar zu bekommen, ich bin so vieles. Ah, ich arbeite auch noch als Liebhaberin. Also schaffen, man kann auch andere Begriffe für sich selber wählen, aber so wie die Identifizierung oder die Hyperidentifizierung, egal mit was, aber jetzt in dem Fall mit Muttersein, macht es sehr, sehr angriffbar für eben sich schuldig zu fühlen, wenn man diesen Ideal nicht entspricht. Und weiter wichtig ist sicher, weil eben das Muttersein mit so ganz starke Ideal aufgefüllt ist. Also wird quasi seit Hunderten von Jahren nachgelegt, du sollst eine ideale Mutter sein und wir haben ganz viele Vorbilder, wie das dann aussehen soll, vermeintlich. Also wenn man ideal soll sein, kann man eigentlich nur scheitern. Also eine ideale Mutter ist per se eine gescheiterte Mutter, weil niemand kann ideal sein. Ein Ideal ist eben genau ein Ideal, wo man nie erreichen kann. Und aus diesem Grund haben wir auch das Gefühl vom Permanenten, es genügt nicht, weil wir ja eh gescheitert sind. Natürlich machen wir dauernd Sachen falsch und Sachen misslingen, oder? Weil, das heisst, das Problem vom Ideal ist, dass sie einem schon immer als gescheiterter Mensch zurücklässt. Und das ist eben sehr ein schlimmes Gefühl, von immer gescheitert sein und immer nicht genug sein. Und vielleicht noch der letzte Punkt, Belassen wir es mal mit dem. Ja.
Ich finde es wahnsinnig spannend und ich würde gerne nachher auch gerade mit dem Ideal noch übergehen zu der Care-Arbeit. Aber ich möchte noch ganz kurz das aufnehmen, was du gesagt hast, mit dem Identifizieren, weil ich das auch wichtigen Punkt finde, wo man auch für sich, oder es ist ja immer wieder auch die Frage, ja gut, und was mache ich jetzt mit dem? In meinem individuellen Leben, mit meinem Erschöpfungsgefühl, mit meinem Wutgefühl, mit meinem Überforderungsgefühl. Und dort, oder in der Psychologie, redet man dann von Entkopplung auch. Also das heisst, was jetzt zum Beispiel sehr oft ist zum Beispiel, dass eine Mutter sich schuldig fühlt, weil zum Beispiel, ich weiss doch auch nicht, irgendwie ein Kind nicht so gut ist in der Schule, oder jetzt mal ganz einfach gesagt, oder sich dann verantwortlich fühlt für das, oder jetzt im Bereich, jetzt, wenn wir jetzt bei Autismus-Spektrum sind, schaffe ich oft, oder dass zum Beispiel ein herausforderndes Verhalten gibt, viel Aggression, und die Mütter sitzen dann bei mir und sagen, was mache ich falsch? Also die Schuld gespürt für das Verhalten dann vom Kind. Oder es fängt auch viel einfacher an. Also überall ist immer, ich tue es eigentlich mit mir verknüpfen.
Das ist genau der Punkt, weil falsch machst du eh etwas.
Ja, eh. Also, natürlich. Natürlich.
Wir machen eben Fehler.
Genau.
Aber und das Problem ist, dass wir das mit unsere gesamte Identität beziehen und nicht einfach wie sagen, ja, ich mache diesen Job und in einem Job macht man natürlich Fehler, logisch.
Und dort eben aber auch eine Entkopplung von ich bin nicht mein Kind und mein Kind ist auch nicht mich. Und das ist also für mich auch persönlich von, also eben, du hast vorhin die lebenslange Verantwortung angesprochen. Ich habe einen Sohn, der durch seine Erkrankung und durch seine Behinderung nie wird können selber gestalten und selber bestimmen. Und das löst unglaubliche Ängste, Trauer, Sorgen aus. Und dort dann in eine Entkopplung auch weg von dieser Identität, oder wie in der Überforderung, gerade jetzt zum Beispiel jetzt in der Mutterschaft von ihm, ist ja ganz schnell, ich bin jetzt einfach Mutter von ihm Und das ist eigentlich identitätsbildend, weil sie ja so überfordernd ist und dann eigentlich gefühlt gar nichts anderes mehr Platz hat auch. Also, ich habe manchmal so ein Bild von einem Kreis mit so ganz viel Farbspickel, wo eigentlich unsere Identität würde bilden, von ganz vielen verschiedenen Rollen, Berufen oder was wir alles gerne machen. Oder hast du vorhin gesagt, irgendwie, das ist mein Job oder ich bin auch geliebt, ich bin auch Cineastin oder ich bin auch was auch immer, ich alles will sein. Und der Mutterschaft, also das kommt ja wie aufs plötzlich ein neuer Spickel da. Und der fühlt sich, ich weiss noch, also ich habe das Kind angeschaut, das da geboren wurde, ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich wie das immer wieder angeschaut habe und dachte, okay, also das ist jetzt wirklich, also ich. Also es ist jetzt meins, also ich bin zuständig.
Ja,
und es hat mich total überwältigt und es hat mich wie eingenommen, gefühlt, und dann ist es plötzlich eingenommen worden vom Aussen, eben Therapie, dort der Arzt, eben, also wirklich, es hat dann wirklich alles verdrängt, gefühlt, und sich dann von dem wieder entkoppeln, und dort wieder, das sind dann tiefe Prozesse, aber ich finde es entspannend, ich finde es eben spannend, von eben, es ist ein Beruf, und es ist nicht einfach meine ganze Identität, weil es hat etwas Befreiendes.
Mega.
Und es gibt auch, mir hat letzte Jahr Freundin gesagt, die eine ähnliche Geschichte hat wie ich, wo der Sohn schon länger nicht mehr kann bei ihr leben, wie es wirklich einfach nicht mehr geht, hat gesagt, weisst, ich habe im Fall auch ein Recht auf ein Leben. Und sie hat jetzt, also sie lernt jetzt wie noch, sie macht jetzt noch ein Studium. Und sie sagt, hey, und es ist für mich so wichtig, dass ich neben, ich bin so lange einfach da gsi in dieser Rolle nur als Mutter. Und jetzt in dem Studium, das ist einfach mein anderes, auch ich, oder? Und das finde ich, also, ich finde das wie spannend auch immer wieder. Also so, dass automatisch von der Gesellschaft so überhöht werden, aber sich selber dann eben auch in das hineingeben, oder? Es hat so etwas Gleichzeitiges, oder bin ich da falsch?
Ja, also, ja, und vor allem, also sich identifizieren mit etwas, man kann ja durchaus auch emanzipatorisch sein. Also wenn ich, man kann sich auch noch mit anderen sich als queer identifizieren, sich auch als Frau identifizieren, kann ja auch im politischen Sinn emanzipatorisch sein. Aber trotzdem, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo gleichzeitig das auch eine Gefahr von einer Identifizierung gibt, wo nachher quasi das so gleichgesetzt ist alles, also das, was du machst und das, was du bist, dass dann einfach so eine Art von auch extreme Verletzlichkeit mit sich bringt. Weil dann sozusagen das, was du machst, sofort immer auf dich als ganze Person zurückfällt und du das auch so empfindest. Und da bekommen die Leute Angst, ganz viele Fehler zu machen. Und ich erlebe auch den öffentlichen Diskurs zum Teil im Moment so, auch in den feministischen Bewegungen, oder dass sozusagen die Leute so fast, also ganz viel Angst haben, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu machen. Und weil, also genau aus dem Grund, weil da quasi nicht einfach dann sie einen Fehler gemacht haben, etwas Blödes oder Falsches gesagt haben, oder die falsche Meinung haben, oder was heisst falsch, oder einfach eine andere, dass das nicht einfach dann das ist, sondern nein, sie sind als Person insgesamt in Frage gestellt. Und das, dort müssen wir echt aufpassen, weil sonst, also auf verschiedenen Ebenen, als Mütter, als Aktivistin, als Berufstätige, dass die Überidentifizierung eben wirklich auch Gefahren birgt, so sehr Identifikation auch Potenzial hat natürlich.
Ich finde das grossartig. weil was mir da noch dazu, also was mir einfach auch noch, also so ein Impuls vorher, den ich euch gefolgt habe in dem Gespräch, ist so Sätze, die ich an mich höre oder auch schon, also früher noch selber über mich gesagt habe oder auch gedacht habe über andere, ist so, du bist doch das und das, darum kannst du doch nicht das und das machen. Also beispielsweise, oder jetzt, wenn wir beim Thema pflegende Mütter bleiben, also Sätze von pflegenden Müttern, wo man sagt, ja, weißt, ich bin pflegende Mutter, darum kann ich sicher nicht jetzt eine Woche allein Ferien. Oder darum kann ich nicht, oder vielleicht ein gutes Beispiel, du hast jetzt auch Quirsi angesprochen, oder? Zum Beispiel in meinem Coming-out-Prozess war das auch, ich kann doch nicht auch noch eine queere Frau sein, wenn ich jetzt schon eine pflegende Mutter bin? Oder ich kann nicht, also wieso, man spricht sich selber ganz viel dann auch noch ab, weil man schon so sich identifiziert mit dem, ich bin Mutter, dann kann ich doch, oder ich darf mich nicht trennen, weil ich habe doch ein Kind und ich bin Partnerin von dem Mann oder ich bin Familienfrau oder, und so weiter.
Ja,
und
vor allem heisst das nicht, dass du nicht Fehler kannst machen. Wenn du queer bist, heisst das noch lange, dass du nicht selber zum Beispiel auch queer-findliche Positionen kannst, genau, vertreten oder die sozusagen auch hast und dann vielleicht sogar mal so etwas sagst, dummerweise, oder einfach in einem Kontext. Und dann, wie, also dann das quasi an deine Person gekettet ist, das ist brutal, oder? Mhm. Dann ist deine Person in Frage gestellt und nicht eine Tätigkeit, wo du dich für, zum Beispiel versuchst einzusetzen für eine bessere Gesellschaft und dort vielleicht auch mal Fehler machst. Mhm.
Das Good Enough, oder? Eben so einfach mal genügen. Mhm. Jetzt hast du vorne das Ideal angesprochen, wo man ja wie eben einfach nur daran scheitern kann. Und dann gibt es ja dort, für mich habe ich dann schon die Frage, das fände ich auch spannend, so in deine Perspektive, oder so der kapitalistische Einfluss, oder, von es geht immer noch mehr. Also jetzt mal ganz, ganz ein blödes Beispiel, die Wimpern. Ich weiss nicht, also wo ich jugendlich geworden bin, wo ich mich anfangen an schminken, habe ich ihm gelernt, okay, man kann irgendwie Wimpern duschen. Und dann weiss ich, dann hat mir irgendwie mal jemand gesagt, so anfangs 20, hey, ist einfach cool, kannst du es färben im Sommer, wie dann irgendwie sehen sie aus wie geschminkt in der Sommerferie. Ich habe das spannend gefunden. Und dann irgendwie kommt es, plötzlich kannst du eine Dauerwelle machen und dann kannst du ja wie jetzt die liften und dann kann man es irgendwie noch, ich weiss jetzt, kann man so oder verlängern, verdichten, habe ich letztens gelesen. Und es sind ja einfach Wimpern. Aber also es zeigt, also die Wimpern zeigen eigentlich, es langt nie. Also einfach die Wimpern, wie ich es habe, da könnte ich noch mehr rausholen.
Ja, ich finde auch, du könntest
wirklich mehr rausholen. Da können wir mehr machen. Und es sind ja einfach, es sind ja einfach ein paar Hörli. Es ist ja total absurd, wenn man mal darüber nachdenkt. Es sind einfach Hörli. Und dort habe ich wie so das Gefühl, es ist ja überall, also jetzt meine Nichte, die ist 22 Monate alt und ich staune, wenn ich jetzt sehe bei meiner Schwester, was man da alles machen kann mit dem, also zum Beispiel macht man eine Zeichensprache mit dem Baby, also bevor es reden kann, lernt es eine Zeichensprache, weil dann kann es vorher schon sagen, dass es Hunger hat, oder? Und es geht immer noch ein bisschen mehr. Mhm. Und es genügt, also gefühlt.
Ja, das ist natürlich grausam. Das ist ja die Optimierungsgesellschaft.
Ja.
Also, das ist wirklich grausam.
Und es langt ja nie. Nein. Also, es kommt mir vor, wie so ein Rüebli, das immer vor, ja, oder, wo der Esel nie kann erreichen kann.
Das ist natürlich Kapitalismus inhärent, weil in der Fortschritt- und Profitstruktur muss ja immer, muss es ja immer weitergehen mit Möglichkeiten, wo man noch Geld damit verdienen kann, oder noch Beratungsangebote aus diesem und jedem Problem, das man dann auch noch ein bisschen entweder erfindet oder dramatisiert. Oder, also klar, es gibt ja auch sehr viele positive Entwicklung, also, aber es ist immer ein Paradox. Oder mehr zu wissen über, keine Ahnung, über ADHS ist ja super und eine riesen Befreiung für ganz viele Menschen, wo mit dem wo zu tun haben. Und gleichzeitig kann auch nicht Expertise, aber auch zu einem riesen Druck fühlen, wenn man dann immer mehr weiss, sich dort richtig zu verhalten, damit man das ADHS zum Beispiel möglichst dann doch so in den Griff bekommt, dass man irgendwie arbeitsmarkttauglich ist.
Ja, das
natürlich
hat ja mega Zusammenhang, also, mit dem Thema von Schuld vorher, oder? Ja. Also du hast ja dann das Wissen, also ob jetzt von Wimpern oder ADHS, ja, oder Zeichensprache, also musst du es ja auch nutzen. Also, ja, musst du ja dann das Beste daraus machen, mhm, mit dem Wissen.
Und wenn
du
das nicht falsch machst,
ja, eben, man darfst nicht falsch machen.
Ja, ja.
Und wenn, und sonst Druck, bist du wieder, ja, schuld, oder?
Das ist genau der Druck, die Optimierungsgesellschaft, wo inhärent in dieser Gesellschaft natürlich ist. Und ich glaube, das ist aber auch, natürlich springen wir als Menschen auch sehr darauf an, weil in dieser Gesellschaft fühlen wir uns ja auch sehr allein gelassen, oft. Also das untere Gefühl unter all dem Optimierungswahn ist ja oftmals die Angst vor Kontrollverlust, überhaupt grosse Ängste zu versagen oder auch Verletzlichkeit. Also das sind alles so schlimme Gefühle, die ja im Kapitalismus, mhm, oder im Patriarchat oder wie auch immer man es nennt, immer produziert werden. Natürlich das Versagen und so weiter. Und dann bekommt man so wie so die die vermeintliche Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen, oder? Mit irgendwelchen Pflästerli-Techniken und noch die, der Ratschlag und die Optimierungstechnik und noch 7,5 Mal am Tag meditieren und so. Nichts gegen Meditation hat sicher, ist sicher hilfreich. Aber im Prinzip, eigentlich der Anspruch, dass es ein Leben soll geben soll, das rundum gut und schön ist, das kann man ja eh vergessen. In einer Gesellschaft, die derart auf Ausbeutung, auf Stress, auf Druck, auf Abwertung von Care-Arbeit aufbaut, wo einfach die Leute inhärent zu wenig Zeit haben für Sachen, die eigentlich notwendig wären, wie nämlich Care, Self-Care. Also das kann es gar nicht geben in dieser Gesellschaft. Und wegen dem denke ich, tue ich mir manchmal einfach strategisch, also mit meiner strategischen Unzufriedenheit abfinden und denke, ja, ich kann jetzt schon noch 3-mal meditieren. Aber im Prinzip, ein wirkliches Wohlbefinden, das bestrebe ich ehrlich gesagt, so nicht anwählig, nicht daran glauben, dass es das kann geben in dieser Gesellschaft. Es gibt einfach punktuell tolle Moment, so wie jetzt hier in diesem Podcast mit euch zusammenzusitzen. Und dann gibt es aber auch sehr viele Beschwerlichkeiten im Leben. Und genau.
Ich finde, ich habe letztens auch so eine Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, dass eben ich springe wie nicht mehr so an auf die eben, sagen wir, Selbstoptimierungsangebot, oder? Also ich meine, ich habe
ja schon mal etwas für deine Wimper.
Für meine Wimper, genau. Also. Wir haben ja schon meinen Lidstrich mal besprochen im Podcast.
Aber ich wollte noch schnell etwas korrigieren, weil ich rede jetzt nicht unbedingt von klinischen, also jetzt von klinischen von Krankheiten, Depressionen und so weiter, wo dann sozusagen wie es ja total wichtig ist, dort auch Hilfe zu bekommen und gesund und sich um Gesundheit zu bemühen, weil das ist, also ich rede jetzt mehr so von, ja, wieso nicht so durchschnittlich neurotisch gestörte Menschen wie ich selber und wo natürlich auch ihr Päckchen haben und auch teilweise schwerwiegende, aber jetzt Gott sei Dank nicht unter einer klinischen Depression leiden, zum Beispiel.
Absolut. So. Und das aber ist ja dann nochmal Entschuldigung, das machen wir auch immer wieder eben betonen, wir reden wie nicht eben von jetzt Menschen, die zum Beispiel eben psychisch erkrankt sind oder jetzt in einer sehr, sehr schweren psychischen Krise sind. Darum messe ich für den Input. Genau, ich glaube, ich habe ja eine Yoga-Ausbildung gemacht eben und Meditation und Atem, Pranayama und alles. Und kenne das auch. Und irgendwie hat es mir dort immer, es hat mich eben immer so gestört, dass man dann eben so viel, also es muss immer irgendwie auch noch so ein bisschen wehtun, alles. Und es muss irgendwie so, und ich springe irgendwie in letzter Zeit, und vielleicht hat es auch manche Sachen auch mit deiner Arbeit und deinen Büchern zu tun, weil ich also finde es auch noch entlastend, das auch, was du jetzt vorher gesagt hast, Franziska, oder? Dass man auch sich, also es hat ja auch mit dem Annehmen zu tun, von dem, dass jetzt halt auch nicht alles immer so wird sein, wie ich es halt vielleicht gern hätte oder mir vorstelle, oder dass ich jetzt vielleicht nie so viel wird können meditieren, wie ich eigentlich würde wollen. Oder ich meine, so fit muss sein, wie man mir immer sagt, muss ich sein. Oder es gibt auch, oder so gesund ist, wie ich jetzt vielleicht am liebsten würde. Und ich finde, es hat etwas Entlastendes. Mhm. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, mit dem Einstieg von der Zeit, gerade, wo ich drin bin, wo so viele Ansprüche sind, wenn ich dann auch noch so viel muss, es ist immer, dass du musst, finde ich, es hat etwas mega Entlastendes, zu sagen, ich erkenne, dass man das von mir in dem System verlangt.
Aber es geht gar nicht.
Ich kann das sowieso nicht alles so ideal erfüllen, wie man mir sagt.
Rechner ist auch nicht auf. Also gerade wenn die Frauen jetzt in die Berufe eingestiegen sind, zum Glück und unabhängiger und emanzipierter können sein als früher. Aber sozusagen die Care-Arbeit nicht weniger ist geworden. Aber in Familien eigentlich plötzlich viel mehr Stunden insgesamt der Erwerbs-, also das ganze Leben von Menschen viel mehr an der Erwerbsarbeit ausgerichtet ist, auch das von Frauen, dann entstehen einfach massive Engpässe. wo Care dann, gut, die, die es sich leisten können, es dann ein bisschen auslagern mit irgendwie Putzhilfekräften,
aber meistens
auf Kosten von migrantisierten, rassifizierten Frauen. Also da müssen wir dann auch noch über rassifizierten Kapitalismus reden. Oder indem sie sich halt, ja, man sich quasi das einkauft dann. Aber die meisten können sich das jetzt auch nicht so umfassend leisten. Das heisst, es entstehen Engpässe bei der Care-Arbeit. Man macht das zwischen Tür und Angel unter unglaublichem Zeitdruck. Und geschweige denn eben Self-Care. Und das, oder noch politische Arbeit gehört ja dort auch dazu, was auch oft einfach überhaupt keine Zeit ist. Wir haben zwar eine Demokratie, aber niemand hat Zeit, sich wirklich politisch zu engagieren, weil der Kapitalismus eben verlangt, dass wir uns zu 100'000 Millionen Prozent an der Erwerbstätigkeit orientieren. Natürlich soll ja das Rädchen weiterlaufen, wir sollen Profit generieren und einfach arbeiten. Das ist natürlich die Idee.
Aber darf ich dort schnell einhängen? Oder? Wir sollen ja arbeiten und eigentlich eben an dem System dienen, das am Leben erhalten, möglichst viel Geld reinholen und wieder rausgeben. Und dass das aber möglich ist, also heisst ja, dass eben auch eigentlich alle arbeiten sollten, aber gleichzeitig tun ja Frauen oder immer noch also sehr oft die ganze Arbeit zuhause machen, was ja eben Care-Arbeit vor allem. 80%
von der Care-Arbeit von der Privaten wird immer noch von Frauen geleistet.
Genau.
Ja,
und das ermöglicht ja dann aber wieder meistens den Männern sehr viel noch mehr Lohnarbeit zu machen. Also der Zusammenhang oder von Entlastung von dem System, durch das vor allem Frauen die Care-Arbeit übernehmen, aber gleichzeitig auch mega viel Lohnarbeit machen.
Ja.
Warum wird denn die Care-Arbeit nicht eigentlich auch als Lohnarbeit gesehen? Oder
weil eigentlich, wenn man es jetzt wirklich volkswirtschaftlich mal genau betrachten, also ist sozusagen die gratis geleistete Care-Arbeit im Privaten eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass so etwas wie Warenproduktion, Kapitalismus, Profiterwirtschaftung überhaupt stattfinden kann. Care-Arbeit ist die Basis von der Wirtschaft, wird aber nicht als Arbeit berechnet.
Es wird ja auch nie auch nicht im BIP oder so, im
Bruttoinlandprodukt kommt es nicht vor. Ja. In sämtlichen volkswirtschaftlichen Lehren, die bis jetzt an den Universitäten gelehrt wird, kommt Care-Arbeit als inhärente oder als Basisbestandteil für Wirtschaft eigentlich gar nicht vor. Es wird immer so da, als ob das nicht Teil von der Wirtschaft wäre, dass die ganze Zeit irgendwelche Kinder gewickelt werden. Oder
so?
Schwangerschaft muss man eigentlich auch, das Herstellen von Menschen, es müssen ja zuerst mal Menschen produziert werden, damit überhaupt die dann können, Profit erwirtschaften. Also, das ist natürlich, hat historische Gründe und mit der Entwicklung von der Nationalökonomie, wo natürlich Männer sich ausgedacht haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer der Adam Smith, ist der schottische Nationalökonom, der im 19. Jahrhundert sehr viel Grundlagen gelegt hat über Markttheorie. Also er hat das geschrieben mit, dass eben von der unsichtbaren Hand des Marktes. Und er hat sein Leben lang schlaue ökonomische Theorien geschrieben und hat sein Leben lang bei seiner Mutter gelebt. Und sie hat im Hintergrund geputzt und gekocht und die Wäsche gemacht. Und er hat nicht realisiert, dass damit er überhaupt irgendetwas machen kann und schreiben und denken, die ganze Zeit im Hintergrund Care-Arbeit geleistet wird und er das eigentlich als inhärenten Bestandteil von seinen Theorien hat sollen mitdenken. Und wegen dem sage ich immer, man müsste eigentlich von der unsichtbaren Hand der Mutter reden, anstatt von der unsichtbaren Hand der Märkte. Und das, denke ich, bis heute einfach wird immer noch ausgelöscht und nicht gelehrt an den ökonomischen Institutionen. Und das hat natürlich auch mit dem Ausschluss von feministischen Theorien zu tun. Weil die Theorien sind da. Es gibt wirklich eine ganze Bibliothek voll von Bücher von schlauen Frauen, die Theorien zu Care und Ökonomie entwickelt haben. Das wird einfach nach wie vor nicht gelehrt und unterrichtet. Und der letzte Satz dazu ist natürlich, warum nicht? Weil wenn man das ernst nehmen würde, müsste man ja Care-Arbeit zahlen. Dann müsste man ja sagen, aha, das ist ja total wertvoller, wenn nicht der wichtigste Bestandteil von unserem ökonomischen System, das heisst die Arbeit leisten, sollten nicht benachteiligt werden. Im Gegenteil, sie sollten bezahlt werden oder zumindest keine Nachteile erfahren, wenn sie Care-Arbeit leisten.
Dann hätte mein Scheidungsurteil anders ausgesehen.
Wahrscheinlich. Mhm. Wenn man das würde ernst nehmen würde, dann müsste natürlich der Markt einfach umverteilen. Dann müsste quasi Profit umverteilt werden in Care-Arbeit. Also sei es in private oder professionelle Care-Arbeit. Und logisch, der Markt will das natürlich nicht. Logisch will man nicht. Ist doch super, wenn die Frauen immer noch denken, dass sie das von Natur aus gerne machen. Bleiben wir doch bei dieser Vorstellung. Das ist ökonomisch extrem schlau. Wenn wir immer noch das Bild verbreiten, Frauen machen das irgendwie von Natur aus, sie sind fürsorglicher und sie machen das alles, weil sie es gerne machen.
Hm. Jetzt sagst du ja auch, und das zweite Buch, da geht es ja um Verbindung. Du sagst, wenn sich Frauen verbinden oder vielleicht, ich weiss nicht, wenn du von Verbünden redest, wird die männliche Herrschaft in Frage gestellt. Ist das im Bereich Care-Arbeit, also jetzt genau in dem, was du angesprochen hast, könnte das ein Weg sein? Oder siehst du auch da eine Entwicklung, eben dass das vielleicht irgendwann wirklich auch an der Uni, irgendwo an der HSG so gelernt wird, dass feministische Theorien berücksichtigt werden, ernst genommen, inkludiert?
Es gibt verschiedene Initiativen, die das versuchen, die auch viele Anstrengungen unternehmen, Care-Revolution, Verbündungen, die das seit Jahren versuchen, die Theorien auch zu etablieren. Also da wird schon viel versucht. Und das Thema von der Verbündung ist natürlich, also ich fasse jetzt nicht auch noch mein zweites Buch zusammen, aber klar, es ist einfach erwiesen, dass dass sozusagen die Emanzipation von Frauen, aber auch von queeren Menschen, von allen benachteiligten Menschen, dann vorangeht, wenn sie sich verbünden. Immer dann, wenn das auch gelungen ist, auch oft über politische Lager hinweg, dann sind eben auch Fortschritte möglich gewesen. Das heisst, Verbündung ist schon, also wir schaffen das nicht allein für uns und schon gar nicht mit Selbstoptimierung jetzt im politischen Sinn. Bedingungen zu verändern. Und da kann man natürlich radikaler oder weniger radikal denken. Es gibt radikale Positionen, die natürlich den Kapitalismus abschaffen wollen. Ich bin natürlich auch dafür, aber man kann auch innerhalb vom kapitalistischen System durchaus care-freundlicher werden. Also das zeigen ja die skandinavischen Länder. Schweden, wo ja dort schon auch zeigt, dass Menschen, die Care-Arbeit leisten, eben ganz klar weniger Nachteile haben als bei uns. Die haben viel bessere Ausgleich, die sind eben nicht prekär im Alter. Also es ist auch nicht alles perfekt. Und auch dort gibt es Backlash-Tendenzen. Aber man kann auch innerhalb der bestehenden Verhältnisse vieles besser machen.
Die Mara hat, ich habe es in dem letzten Gespräch schon erwähnt, hat mich wahnsinnig berührt. Sie hat Utopie geschrieben für den Tag der betreuenden Angehörigen. Wie würde ihr Alltag aussehen, wenn Care-Revolution schon durch wäre oder fast durch? Und was ich beim Lesen gemerkt habe, ich glaube, dir ist ja auch so gegangen beim Schreiben, wir haben ja schon darüber geredet, dass es eben gar nicht so viel braucht. Also, dass es teilweise, also nicht alles, aber teilweise wären es relativ schnell einfach umsetzbare Sachen, die dann das ein bisschen tut, jetzt auch bestätigen, wo du beschreibst, dass vielleicht auch im kapitalistischen System eine Verbesserung oder eben eine grössere Wertschätzung, Anerkennung von Care-Arbeit möglich wäre. Und
ich glaube ja, auch, dass tatsächlich erst dann, wenn Care-Arbeit, egal in welcher Form, ob jetzt als Eltern oder in anderen Formen, wenn Care-Arbeit nicht mehr zu einem finanziellen oder gesellschaftlichen Nachteil führt, erst dann, ob Männer an Bord werden kommen. Ernsthaft.
Ja, total.
Vorher kommen sie nicht, ja. Das kannst du vergessen.
Also das sieht man ja immer wieder. Ich meine,
sorry, ich habe dich jetzt schon wieder unterbrochen.
Ich bin froh, ich finde es immer gut.
Scheidung vorher gehabt, oder? Das sehen ja viele Frauen, erleben das ja zum Beispiel dann eben im Scheidungsverfahren, dass man dann ja sichtbar macht, was an Care-Arbeit geleistet wird. Also es geht
also wenn die Kinder genug unter 12 sind, nachher spielt es keine Rolle
mehr. Genau, aber es kommt das erste Mal häufig auch zu einer Diskussion überhaupt.
Ja.
Oder? Dass das auch einen Wert hat, beziehungsweise dass die Person, die ja dann weniger Care-Arbeit oder das Kind weniger betreut, mehr theoretisch mehr müsste zahlen, solange die finanziellen Verhältnisse da sind. Und das finde ich ja wie noch krass, oder? Dass man das, dass das eben nicht einfach etabliert ist und klar, mhm. sondern erst, wenn es eigentlich darum geht, weil du jetzt gesagt hast, sobald Männer müssten, also würden, also sobald es um Geld geht, dass dann auch Männer mehr im Boot wären, oder? Und das siehst du dann wirklich, also es gibt sehr viele Fälle, wo es dann halt, ja, ich betreue jetzt Kinder im Fall gern, 2 Tage mehr, jetzt wo es 8 sind und über den ersten Berg, damit ich weniger Unterhalt muss zahlen, oder? Also natürlich gibt es auch dort Beispiele, mhm. wir wissen, wo auch Frauen unfair sind in diesen Verfahren. Ja. Aber das ist etwas, was ich immer wieder höre. Und ich gebe dir da sehr recht. Ich denke, und ich habe mit Emilio Rackes mal ein Interview gehabt, wo sie gesagt hat, sobald Care Arbeit bezahlt wäre, wäre sie interessant für Männer. Und ich frage mich... Das hat natürlich
wiederum auch mit ihrer Sozialisierung zu tun.
Mit der
Männer-Sozialisierung? Ja, also mit der männlichen Sozialisierung, wo natürlich dort auch Identifikation als Mann ist ja dann gelungen, wenn du eben viel Geld verdienst und erfolgreich im Beruf bist. Also, wir müssen natürlich auch über männliche Sozialisierung reden. Und auch das ist nicht so einfach umzulernen. Genauso wenig, wie wir nicht einfach können sagen, jetzt bin ich heute mal keine Mutter und mache einen freien Tag, können die eben nicht sagen, also wenn man jetzt in dieser binären Logik denkt, können Männer nicht einfach sagen, ja, jetzt nehme ich den Beruf mal nicht so ernst und das Geld verdienen. Es ist eben auch, also...
Ja, natürlich.
Also, jede Person, die schon mal versucht hat, sich eine einfache Gewohnheit abzugewöhnen, ich habe ja leider viele schlechte Gewohnheiten, dann merkt man ja, wie schwer
also ich
es ist.
Also,
und so ist es auch bei Geschlechtergewohnheiten.
Ich sage aber letztendlich, unserem Hirn ist es im Fall scheissegal, ob wir feministisch sind
ja.
oder ob wir irgendwie erschöpft sind oder sonst was. Es macht einfach gerne immer das, was schön ja. gemacht hat. Und ja. das gegen das ankommen,
ja, ja.
Also das ist ja der innere Schweinehund, ja. lässt grüßen. Hey, das ist tough.
Ich werde auch oft gefragt, ob ich meine Kinder dann so feministisch erziehe. Und mhm. dann muss ich einfach sagen, oh nein, sorry, sie schaffen das leider auch nicht so wirklich.
Und das ist so gut zum Hören, weil ich glaube, mhm. dort innen ist ja auch, oder sind so viele halt auch so die Automatismen, die halt laufen, oder? Von eben, ah, da fühle ich mich identifiziert, da fühle ich, oder? Und es ist ja. ja spannend, mir hat auch einmal jemand gesagt, der sich sehr mit Gender auseinandersetzt. Es ist so verrückt, wie sie sich selber ertappt. Sie hat irgendwie ein Mädchen und Bub, dass sie in die Automatismen hineingeht, oder? Und eben, dass es eben da dann wieder eben Arbeit ist und man dann auch nicht muss den Anspruch haben, wenn wir jetzt beim Optimieren sind oder beim Ideal, dass man irgendwie dort eben den Fehler machen und sich eben das auch nicht dann identitätsbildend ist. Und ich glaube, ich finde das unglaublich wichtig, wenn man auch von Verbindung redet, und zwar jetzt mal ganz im Kleinen. Du hast angesprochen, so die Kultur für dich leben, so von, ja, was ist denn jetzt eigentlich gerade wichtig oder was kann ich irgendwie lassen? Oder eben, du hast gesagt, hey, ja, eben, ich mache Fehler und nein, habe ich nicht mit dem Kind und nein, das auch nicht.
Es klingt jetzt so locker, nein, das ist jetzt auch nicht locker.
Nein.
Das muss ich mega üben.
Ja, ich auch.
Also das mega. Fehler dürfen und so. Mega. Also, es ist jetzt nicht einfach so, ja, machen mal einen Fehler, schon okay. Das ist ja. also wirklich nicht so.
Und,
aber ja.
Ja, und dort, ich bin in einer feministischen WG in Zürich hineingeboren und ich habe ganz viele Vorbilder gehabt von anderen Stoffen, Frau sein und gleich arbeite ich mit mir jeden Tag an diesen Themen, wie eben, es wirkt einfach mega nah. Und für mich ist aber so das Thema in Verbindung sein, gerade auch mit anderen Frauen, immer wieder da unglaublich wertvoll und stützend, dass ich merke, dass wenn man kann im Freundinnenkreis eine Kultur auch etablieren von eben über die Themen reden.
Ja.
Und eben auch so sichtbar machen. Also ich merke so, ich bin so dankbar. Ich habe Freundinnen, die meine Care-Arbeit für mich sichtbar machen, wenn ich es nicht sichtbar mache für mich.
Ah, super.
Also manchmal gehe ich so drin, ich denke, Kopf, wieso? Und wieso habe ich das jetzt nicht geschafft? Und dann sagt mir irgendwie der Mara oder sonst jemand so, Sarah, also was ist gestern alles? Was hast du? Also, hallo? Und das ist so wertvoll, also auch diese Art von Verbindung, sich das so sichtbar zu machen und eben auch sich unterstützen. Ich habe heute Morgen gerade an einer Freundin von mir, die ein kleines Kind hat, gesagt, hey ja, Oh, das ist im Fall genau gleich gewesen. Und irgendwie, ich kann es mega verstehen, wie sie hat auch über Schuldgefühl geredet, aber auch darüber zu reden, ja, also ich habe die Schuldgefühl gefunden, ich habe irgendwie, ich würde es, also, und es ist okay. Also weißt du, so ein, eben das, was du angesprochen hast, auch von nicht den Anspruch haben, dem Ideal überhaupt zu entsprechen und das dürfen, wie auch ein bisschen verabschieden oder wie Mara gesagt hat, annehmen, habe ich das Gefühl, ist ein wichtiger Weg, wo man gehen kann, individuell, aber auch in Bindung, indem man eben jetzt hier im Podcast darüber redet, indem man im Freundinnenkreis darüber redet, indem man es sichtbar macht, von dem, hey, ja, es ist genug gut, oder eben, es ist auch schlecht, ist genug gut, unzulänglich ist gut, genug gut, aggressiv ist genug gut, hässig ist genug gut. Also man darf eigentlich eben einfach sein, und es ist genug, vielleicht.
Ja, absolut. Aber ja, da würde ich jetzt auch ein bisschen widersprechen, weil irgendwie das reine Sein, einfach so sein, also wir sind ja, wie soll ich sagen, man muss immer misstrauisch sein gegenüber dem eigenen irgendwie sein.
Also ich meine nicht, dass du dich nicht mehr reflektierst.
Ja, genau.
Also das, ich sage immer, ja, ich will nie meine innere Kritikerin loswerden. Ja,
genau, man sollte eben nicht einfach loswerden, aber man sollte sie nicht überhand nehmen, im Sinne von, dass sie einem pathologisch antreibt, die ganze Zeit unter Angst zu stehen.
Ja, danke für den Einschub.
Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil wir jetzt dann wahrscheinlich gerade Zeit vorbei haben, was mir aber wichtig ist in Bezug auf das Verbündungsthema unter Frauen oder Flinta-Personen. Ich glaube, wir können nur eine vertiefte Verbündung auch haben, wenn wir nicht die Augen verschliessen vor dem Scheitern von dieser Verbündung. Es gibt unglaublich viel Verletzung unter Frauen und Flinta-Menschen. Es gibt auch Aggression, es gibt Verrat, es gibt, wir alle kennen auch Mütter, die vernachlässigt oder sogar Gewalt ausgeübt haben, die dominant waren, die Fehler gemacht haben, eben. Oder, also Frauen werden im Patriarchat natürlich zu patriarchalen Mittäterinnen oder Täterinnen, wie wir es jetzt gerade sehen. Die rechten Parteien sind sehr oft von Frauen angeführt, also Trump ist von vielen Frauen gewählt worden. Also ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen von so einem Verbundenheitskitsch, wo dann einfach alles schön ist, wenn wir so ein bisschen mit uns hier an einem netten Tisch sitzen, sondern es geht auch darum, mitzubedenken, wie sehr Frauen einander Grausames antun oder können antun. Und nur wenn wir auch diese Trauerarbeit leisten, können wir auch in eine wahrhaftige Verbindung hineingehen, wo das auch mitbedenkt. Die Möglichkeit, dass wir einander immer auch werden verletzen. Vor allem unter diesen schlechten Bedingungen. Weil die Bedingungen sind so, dass wir eigentlich gespalten werden, dass wir zu Konkurrentinnen gemacht werden, sei es im Job oder in Bezug auf Aussehen, wer ist die Schönste im ganzen Land. Wir werden dauernd zu Konkurrentinnen gemacht. Das führt dauernd dazu, dass wir uns gegenseitig verletzen. Und das müssen wir wirklich ernst nehmen. Wir können nicht einfach so tun, als ob es das nicht gäbe. Und das geht eigentlich auch ganz fest in meinem Buch zur Revolution, zur Verbundenheit. Wir müssen auch das Scheitern von dieser Verbundenheit durchschaffen.
Ja, und was mich auch sehr abgeholt hat in dem Buch, und wir sind wirklich schon fast am Schluss, du bist einfach auch wieder eine Gästin, wo wir einfach ein zweites Mal möchten einladen, weil auch das Thema Verbundenheit allein nochmal mehrere Podcasts mit dir würde ich füllen. Ja. Aber dort schreibst du auch, wir dürfen auch nicht aufhören, kritisch in der Auseinandersetzung mit uns selber sein. Und das ist etwas, wo mich sehr begleitet und wirklich auch aus deinem Buch mitgenommen, nicht im Sinn von dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, ich muss jetzt alle Schuldgefühle, alles auf mich nehmen und so, aber einfach mich auch zu hinterfragen, bin ich jetzt so solidarisch oder so bestärkend mit dieser Person, die mir da gegenüber ist, mit dieser Frau zum Beispiel, und auch mit mir in Auseinandersetzung zu gehen, dass ja auch ich Vorurteile habe. Und dass ja auch ich dann manchmal so finde, so, ja, also, das ist jetzt schon ein bisschen egoistisch, wie die sich da rausnimmt bei dem Kind. Oder vielleicht hat sie ja doch irgendwo eine Mitschuld und so weiter. Dass ich das auch, also, so mit dem, wie hast du dem jetzt gesagt? Nicht heilig ist das Wort gewesen, sondern, einfach wichtig ist in dem Prozess, oder, von der Verbindung und Solidarität, dass man auch den Schmerz anerkennt, den man gegenseitig sich zuführt, auch, dass man selber eben halt auch anderen Schmerz verursacht oder nicht.
Muss sie selber auch Täterin
sein? Auch Täterin kann sein. Mhm.
Also Frauen haben so eine strenge Bilder über sich selber, die sie auch auf andere Frauen anwenden. Wir sind viel, das wissen wir auch soziologisch, dass Frauen mit Geschlechtsgenossinnen extrem kritisch sind und verurteilend mehr als Männer untereinander.
Absolut. Und gleichzeitig, also ich habe jetzt in meinem Freundinnenkreis, wo wir das sehr etabliert haben, das Thema Verbindung, Verbündung, mhm. Netzwerken, miteinander fester feiern, eben wir haben das auch schon in vielen Podcast-Folgen mhm. thematisiert, haben wir das aber auch etabliert, dass wir uns zwar, also dass wir nicht uns anklagen, aber dass wir uns auch dürfen sagen, wenn wir das, ja. Aber im Sinn von konstruktiv und dann gleichzeitig
Kritik
aber auch
erlaubt.
Das, was Zara sagt, oder? Das Stärken. Und ich finde auch eben, darum ist auch, ich nehme jetzt da meinen Büchertipp führen, der ja auch zu dem Podcast gehört. Darum eben, dein Buch auch so dazu einlädt, eben, dass halt, also Revolution der Verbundenheit, dass man miteinander kann kritisch sein auch. Mhm. Also, dass man, du schilderst zum Beispiel eine Freundschaft, du schreibst Briefe an unterschiedliche Frauen, unter anderem eine Freundin, die dich das Leben lang begleitet und nachher zwischen ihnen ein bisschen verloren geht. Oder? Also, du schilderst dort, wie du Mutter geworden bist und dann den Zugang nicht mehr so gehabt hast zu ihr. Und
oder
wie,
sie
zu dir, weil sie, genau. Und, aber wie ihr dann ja auch, also wie man dann auch wieder zueinander findet, oder vielleicht sich einfach auch, das kann dann so, jetzt du mit dem Brief so kann sagen, und auch äußern, wie man sich selber fühlt. Und das, und ich finde, das ist so wie, es gibt auch so Beispiele, wie man kann, eben einerseits sich selber reflektieren, kritisch sein, aber eben gleich auch immer das Verbindende ins Zentrum stellen.
Also ich kritisiere, macht einem ja auch gegenseitig zu Subjekt. Wenn ich deine Position kritisiere oder etwas, was mich stört an meinem Verhalten, eben nicht du als Person, das ist natürlich auch eine Frage, wie man kommuniziert, oder? Kritik ist etwas, was Männer geben sich ja oft wirklich, wie sagt man, Sours. Und gehen dann ein Bier trinken. Die können das aber manchmal recht gut so inhaltlich schlägeln. Und dann weil sie eben, glaube ich, oft ein bisschen geübter sind, in dem nicht so maximal identifiziert sind mit allem. Und das ist für mich schon wichtig, dass Kritik etwas ist, was wir unbedingt zulassen müssen. Aber es ist etwas anderes, als sich gegenseitig abwerten oder irgendwie Berechtigung als Person, als Mensch überhaupt entziehen. Und das sind zwei verschiedene Paar Sachen, ja.
Und es gibt natürlich auch für mich Grenzen, oder? Wo ich sage, ja, ich kann mit dieser Frau wirklich nicht zusammenarbeiten. Oder ich kann nicht mit ihr nächstes.
Ist auch legitim.
Mit ihr zu tun
haben. Absolut legitim.
Es gibt Grenzen. Und gerade wenn du natürlich ja auch eben rechte Politikerinnen ansprichst, gibt es auch einfach die Grenzen, wo man sagt, nein, das ist für mich jetzt wirklich nicht mehr kann ich nicht mehr solidarisch sein. Aber ich finde das Buch eben «Revolution der Verbundenheit, wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert», ist auch irgendwie eine Einladung und zeigt auch, wie man das machen kann, eben in Verbindung zu kommen. Und durch das, aus dieser Vereinzelung, mehr aus der Erschöpfung oder weniger Erschöpfung durch Verbundenheit. Es gibt es jetzt noch nicht im Taschenbuch, gell? Das ist die Erschöpfung der Frauen gibt es im Taschenbuch, aber «Revolution der Verbundenheit» ist ein gebundenes Buch. Es ist erschienen im Drömer Verlag im 22. Ich bin nicht gut mit den Zahlen.
Nein, es ist 24. Nein, es ist noch nicht so lange.
Zahlen sind heute bei mir.
Aber es gibt so, man kann es auch als Hörbuch hören. Der Leute ist das auch sehr angenehmer.
Ich hätte ja noch einen Gedanken aus Coaching und das entsteht auch spontan. Es entsteht auch jetzt sehr spontan, wenn ich euch zuhören über Kritik und Verbundenheit, dann ist es vielleicht auch eine Einladung, mit sich mal in Verbindung gehen und eben auch, man redet da manchmal so ein bisschen von Schattenarbeit, aber man kann das auch anders bezeichnen. Aber ich finde es immer wieder auch in dem ganzen Thema, eben Umgang mit Erschöpfung oder Umgang mit dem Leben allgemein extrem, wirklich, ich empfinde Schattenarbeit, also Bereicherung, also mich eben auseinandersetzen mit diesen Themen, eben das Beispiel geht vom, dass mich irgendwie kann queer sein und gleich queerfeindlich, also von der, diesen Ambiguitäten oder eben Gegensätzlichkeit in einem innen. Wo man halt auch so ein Ideal haben, oder? Ich sage immer, es gibt wie so ein Disney-Bild, wie wir sollten sein. Eben so ein Kitsch-Bild. Und dort mal sich ehrlich begegnen und mit sich sich verbinden. Und ich habe das bei der Sabir kurz angetönt, von eben mal innehalten, wenn, oder sie hat darüber geredet, wenn zum Beispiel ein Körper oder das Körperbilder, die verändert sind, etwas auslöst. Und dann dort anschauen, okay, was ist das bei mir? Oder ist es zum Beispiel eben das Gefühl von irgendwie Abneigung? Oder, und dann das wie mal einfach, ja, es ist.
Es ist.
Es ist. Und mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. Ja, und das ist schon alles, was ich dazu sagen
will. Ich finde es sehr toll, dass du das noch ergänzt hast. Es geht auch darum, dann Widersprüchlichkeiten auszuhalten und auch zu stehen. Weil man kann es manchmal nicht auflösen. Aber alle, wir versuchen das immer irgendwie in Kohärenz aufzulösen. Aber eigentlich ist es ja so, man kann durchaus zum Beispiel unser Kind über alles lieben und dann auch manchmal ablehnen. Es ist möglich.
Also eigentlich die Ambiguitätstoleranz. Oder also eben das mal aushalten.
Das aushalten und auch nett zu sich sein in dem. Und sagen, ja, so, ich fühle das so und das bleibt auch. Das ist anstrengend. Und es wird anstrengend bleiben. Aber vielleicht ist es ein bisschen weniger anstrengend, das zu akzeptieren, als immer wieder versuchen, die Kohärenz mit allen Mitteln herzustellen. Weil ich habe das Gefühl, das ist viel anstrengender.
Das glaube ich auch. Also ich empfinde es eben als befreiend. Also es ist auch anstrengend, aber es ist, das andere finde ich anstrengender.
Ich finde den Satz toll. Sich widersprechende Dinge können gleichzeitig wahr sein.
Oh. Ich habe mich wieder in einen Satz, ich verliere mich ja immer in Wörter und in Sätze. Ich schreibe den nachher gerade auf, da finde ich wahnsinnig toll. Danke vielmals, Franziska.
Ein Tattoo kannst du so verstehen.
Ach so, meinst du, ich, wo ja so untätowiert bin.
Statt Wimpern färben kannst du das Tattoo.
Ah ja, stimmt. Super. Franziska, du darfst noch Karten ziehen, du darfst sie ja wieder weglegen, wenn sie doof findest, und andere nehmen. Mal schauen.
Also, welches Buch oder welcher Film hat dich in der letzten Zeit inspiriert? Ich habe jetzt gerade einen Text gelesen von der Ursula K. Le Guin, die Tragtaschentheorie. Und das ist wirklich ein Text, der für mich ganz viel neue Inspiration gegeben hat. Nicht einmal so sehr auf den Inhalt, sondern mehr die Art und Weise, wie sie schreibt. Absolut kreativ, aber auch sehr witzig. Sehr feministisch, aber auch sehr witzig, wo ich wirklich nochmal so ein Tor gefunden habe, so, okay, vielleicht sollten wir auch wieder ein bisschen witziger werden, weil sie macht das so kunstreich. Also der Text ist aus 1989, oder? Das ist kein neuer Text.
Kann man den irgendwie verlinken? Also könnte man
Das ist ein sehr berühmter Text. Das ist ein feministischer Grundlagentext und ganz fantastisch.
Das machen wir.
Tragtaschentheorie. Danke vielmals.
Es geht darum, dass eben die ersten Kulturgüter nicht Waffen, Speer und Messer waren, sondern der erste Mensch hat wahrscheinlich eine Tasche dabei gehabt, um die Sachen reinzulegen, die der Mensch sammelt. Um wegzukommen von diesem patriarchalen Narrativ vom Jagen und Kämpfen und Held sein, entwickelt sie eben die Taschentheorie.
Das ist für mich eine Theorie.
Am Anfang war der Beutel. Am Anfang war der Beutel.
Weil ich habe in meinem Freundeskreis eben so ein Übernahme. Mich sieht man immer mit so vielen Taschen. Und es gibt jetzt auch so eine Fotokollage, wo man mich so sieht mit ganz vielen Taschen auf dem Mount Everest. So, wo jemand gebastelt hat. Also von dem her, ich muss das unbedingt lesen.
Ja, ist es unbedingt.
Danke viel mal. Bist du unsere Gästin gewesen, Franziska?
Sehr gerne. Es hat Spass gemacht, mit euch zu reden. Das ist
danke
sehr schön.
Vielmal. Und ich finde auch durchaus mega witzige Komponenten auch zwischendurch gehabt. Also vielleicht brauchen wir wirklich auch wieder mehr Witz und Spass. Und
es geht aber auch gleichzeitig Traurigkeit und Empörung.
Oh ja.
Absolut.
Ich glaube, das geht.
Ich bin sicher.
Danke, Franziska.
Danke. Ciao miteinander und habt eine gute Woche.
Hallo zusammen. Heute habe ich noch einen kleinen Sonderbeitrag von der Frauenzentrale für euch. Es geht um Politik. Am 8. März findet im Kanton Zürich die Gemeinde- und Stadtratswahlen statt. Die Frauenzentrale Zürich setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass mehr Frauen politisch aktiv sind. Es ist nämlich sehr wichtig, dass Frauen in diesen Gremien sitzen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die die ganze Bevölkerung betreffen. Eine Frau, die jetzt aktiv in so ein Amt möchte, ist Serap Karimann. Sie kandidiert als Stadtpräsidentin und ist heute da.
Hoi, danke Hallo. Für die Einladung.
Schön, bist du da. Der 8. März ist mit dem Weltfrauentag natürlich ein mega starkes Datum. Warum ist genau jetzt der richtige Moment für deine Kandidatur?
Der 8. März ist für mich nicht ein Symbol, sondern es erinnert uns daran, dass Gleichstellung nicht von allein passiert. Wenn wir in 220 Jahren nur eine Stadtpräsidentin hatten, dann ist klar, es braucht bewusste Entscheidungen. In Zeiten des Wandels braucht es Führung, die verbindet, zulässt und Verantwortung übernimmt. Meine Kandidatur ist ein Angebot an die Stadt, für eine Zukunft in Vielfalt selbstverständlich zu sein.
Danke dir viel, viel mal für deine Worte. Wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg am 8. März.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.